Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
So, jetzt sind wir hier an einem Samstagmorgen. Es ist ja ein bisschen grau. Wir hatten eine Woche hinter uns, in der der Uwe in Bukarest war und ich war in Köln. Und ich war auch in Hamburg, selbstverständlich. Und wir haben, guten Morgen Uwe.
Moin, moin.
Wir haben Post bekommen. Ich muss ein bisschen sachte reden, weil mein Mischpult ist irgendwie verstellt und ich weiß nicht genau, warum das so ist. Deswegen kann es sein, dass ich höchst auspegel. Und jetzt kann mein Freund, der regelmäßig zuhört, in Bayern wieder sagen, du klingst versoffen.
Ja, aber bei mir bist du jetzt auf der Liste, bist du nur bei minus 36.
Bei mir bin ich fast im Anschlag. Das ist hier komisch. Ja. Ganz, ganz komisch. Wir haben Post bekommen und ich fange mal an vorzulesen, wenn ihr das mir genehmigt. Mario hat geschrieben, deine Ansichten zur Queen, also er spricht mich persönlich an, und zum britischen Königshaus hätte ich fast 1:1 auf mich übertragen können. Allerdings besitze ich nur 2 statt 3 Winke-Queens. Danke für das Aussprechen meiner Gedanken. Ich bin sehr froh, dass du den Podcast zusammen mit Uwe Boll machst, ihn nicht alleine auf die Menschheit loslässt und als Korrektiv auf ihn einwirkst. Aber genau das ist das Schöne, weil Emotionale an Boll Blasberg, man regt sich bisweilen tierisch auf, um sich dann auf der anderen Seite wieder totale Bestätigung abholen zu können. Ich höre euch immer beim Autofahren, da muss ich auch auf meinen Puls achten.
Das machen übrigens viele, die hören uns beim Autofahren.
Ja.
Und deshalb ist es natürlich gefährlich, zur gewaltsamen Revolution aufzurufen, so wie ich immer.
Ja.
Aber jetzt ist ja zum Glück die Queen unter der Erde. Jetzt können wir dieses Thema, bis Prinz Charles stirbt, hoffentlich bald
ja, beenden. Und wenn er seinen Vorfahren nachfolgt, dann haben wir die nächsten 20 Jahre Ruhe.
Ja, das stimmt allerdings. Ja. Bei den Eltern lebt er lange.
Der Christoph hat geschrieben, zum Thema Klimawandel sollten Sie nicht vergessen. Sehr geehrter Herr Blasberg, hat er geschrieben, also ein bisschen mahnend. Wenn morgen alle Deutschen nackt im Wald leben würden und nichts mehr konsumieren, wird das Klima nicht gerettet. Es fühlt sich emotional gut an, auf das Individuum einzuwirken, aber bringt leider wenig bis gar nichts. Das Erste, was passieren muss, man muss sich mit den Produzenten von Öl, Kohle und Gas treffen, dass sie ihre Verkäufe Stück für Stück zurückfahren mit einem wirtschaftlichen Wandel in deren Ländern. Ein Alleingang von Deutschland bringt gar nichts.
Genau, aber das wird ja auch genutzt als perfekte Ausrede, eben auch gar nichts zu machen. Ne? Das ist ja, wenn alle so vorgehen und sagen, klar, wenn Italien kann dasselbe sagen, Spanien kann dasselbe sagen, wir müssen EU, Nordamerika weit natürlich gegen die Klimaveränderung vorgehen, mit drastischsten Maßnahmen, weil sonst kommt die Quittung eben noch schneller, als es sowieso schon kommt. Also altes Thema, aber es ist natürlich richtig, dass wir in Deutschland, wenn wir die Einzigen bleiben, die irgendwie, was weiß ich, nur noch Windkraft und Sonnenenergie haben, werden wir 0,0 vom Verderben aufhalten. Null. Es müssen schon die anderen auch alle mitmachen, ne? Sonst hat er recht.
Die Wahrheit ist aber natürlich, oder zur Wahrheit gehört auch, dass die Art und Weise zu leben von uns im Wesentlichen mitgeprägt wurde und das dazu geführt hat, worüber wir heute reden. Darüber ist die Wissenschaft einig. Und dann müssen wir natürlich auch die Ersten sein, die diese Art zu leben zurückfahren. Vielleicht auch als Mahnung, weil so, weißt du, Ethik, Moral und Anstand kann man ja aus so einer Diskussion nicht komplett ausschließen. Man kann ja nicht nur wirtschaftliche Argumente nach vorne bringen und so Scheinlogiken. Wenn wir was machen, bringt das eh nichts. Das ist ja im Grunde, im Kern die AfD-Haltung. Es bringt doch eh nichts. Lass mich doch bitte in Ruhe. Dann klebt doch noch Tschüss oder Sorry, Greta, an Auspuff und dann ist alles gut.
Also ja, und die Trump-Haltung auch. Das war genau dasselbe. Er sagt, Wetter ist Wetter. Also, nee, aber damit haben sie sich ja versucht, in vielen Ländern einfach die ganze Zeit rauszureden. Aber es ist natürlich auch so, und da finde ich, hast du einen guten Punkt gemacht, Weil was war zuerst da? Die Gier der Industrie? Ja, dieses immer mehr, T-Shirts dürfen nur noch 2 Wochen halten, wir bestellen jeden Tag 3 Pakete mit Amazon, dieses, sagen wir mal, die westliche Kultur, es ist ja nicht nur vom Menschen ausgegangen, vom individuellen Menschen, dass wir 15 Nein, überhaupt mehr nicht. Konsumieren wie jeder Chinese, als Beispiel mal, 15 mal mehr Carbon Footprint pro Europäer und Amerikaner im Vergleich zu Indern oder Chinesen, die verbrauchen nur genauso viel, weil sie eben viel mehr Menschen sind. Aber diese ganze Sache ist ja auch erzeugt worden durch diese Fantasie, dass wir immer weiter wachsen müssen. Und die gibt's ja immer noch. Es gibt ganz klar die Hälfte der Wirtschaftswissenschaftler, die Hälfte der Politiker mindestens sagt, wir müssen immer mehr Menschen werden und immer mehr produzieren und jedes Jahr ein Wirtschaftswachstum hinlegen, sonst geht die Erde unter. Genau. Aber dass das am Ende ein Krebsgeschwür ist, was uns alle zerstört, ist, glaube ich, auch jedem gleichzeitig klar.
Nein, der Satz, den du eben gesagt hast, wir müssen immer von allem mehr, sonst geht die Erde unter, muss ergänzt werden bzw. ersetzt werden, dann geht die Erde unter. Ja, die Menschen sind das Problem. Wir tragen das Problem, aber das ist nicht das Problem des Menschen aus seiner Natur heraus, sondern das Problem des Menschen als Individuum im Konzern- und Konsumkapitalismus. Das ist der große Unterschied. Und in der Wirtschaftstheorie gibt es den Bedarf und das Bedürfnis. Und den Bedarf ist natural im Menschen verankert. Du musst schlafen, du musst kacken, auch urinieren. Du musst dich ernähren durch irgendwas, was auch immer. Und das kannst du im Verbund mit der Natur machen oder gegen. So, und wir machen das jetzt, wir modernen Menschen der westlichen Prägung machen das seit ungefähr 80 Jahren in the wrongest way und wissen das seit 50 Jahren. Genau. Und wir wollen aber nicht davon abgehen, weil der Konzernkapitalismus und infolgedessen der Konsumkapitalismus dem Menschen permanent neben seinem Bedarf Bedürfnisse einquatscht. Und das sage ich als Täter nach 30 Jahren Manager in der Kommunikation, im Privatfernsehen, der alles dafür getan hat, Absätze zu steigern. Von Philadelphia-Käse bis hin zu Deichmann-Schuhe. Das waren meine Kunden in den Werbeinseln. Ich weiß also genau, wie man die Maschinerie bewegt, damit das passiert, was nicht passieren sollte. Und am Ende dessen steinreiche Menschen reicher werden. Denn das Eigentum von Kapital ist nun mal halt auf der Ebene der Kapitaleigner und wir sind ja nicht ein genossenschaftliches Modell, sondern kapitalistisches und jemandem gehört das und das sind eben nicht die Armen, sondern die Reichen und die Reichen sind halt wenige und die lassen partizipieren die vielen, die ihnen dabei helfen, dass dieser Reichtum entsteht durch Arbeit. Und dann gibt es eben noch ganz, ganz viele, die überhaupt nicht davon partizipieren, die ganz viel arbeiten und ganz wenig bekommen. Dieses perverse Modell zu erhalten zu wollen durch Untätigkeit, durch, ach, kannst ja eh nichts machen. Das haben wir ja hier auch schon ganz oft beschrieben, dass diese Grundhaltung unserer Generation, die heute Boomer heißen, was willst du machen, kannst ja nichts machen.
Diese ja, weil das auch ein Argument ja immer ist. Das Argument ist ja immer auch von der Industrie oder, wie du sagst, jetzt auch von den Reichen, ist immer dasselbe. Das heißt, wenn ihr nicht schön weiter konsumiert, gibt es auch eure Arbeitsplätze nicht.
Ja, das ist aber totaler Unsinn.
Genau, ja, aber was weiß ich habe noch ein iPhone 8, ja, wenn alle so wären wie ich, sozusagen wäre Apple schon längst fast pleite. Ne? Ja. Die Apple lebt davon oder viele Firmen leben eben davon, dass sie dieses Scheinbedürfnis erzeugt haben, dass jeder Seppel alle 2 Jahre ein neues iPhone braucht. Und das hat ja erst diese Wirtschaftsexplosion möglich gemacht. Ja? Ja. Und wenn du gelesen hast, in Deutschland alleine letztes Jahr 2 Milliarden Amazon-Pakete wir haben 80 Millionen Bevölkerung. Das heißt, im Durchschnitt hat quasi jeder Mensch in Deutschland auch 3 Monate alte Babys, wenn du jetzt einfach 80 Millionen als Gesamtbevölkerung nimmst, 25 Amazon-Pakete pro Jahr gekriegt. Davon sind 65 Millionen zurückgeschickt worden, also schon wieder Verpackung, schon wieder Dings und dann meistens diese 65 Millionen Pakete von unberührten Produkten im Fass sind dann alle einfach weggeschmissen worden.
Genau.
Und bezahlen muss es der Hersteller. Ne? Und weil Amazon sagt, wenn die Scheiße zurückkommt, schmeißt man die 1:1 weg und ihr habt alles komplett bezahlt, inklusive unserer Fracht.
Genau. Ne?
So. Und diese Sachen, diese Perversion ist sozusagen, hat genau, da sind wir 100% derselben Meinung, das führt unmittelbar zum Untergang. Weil du musst ja diese Amazon-Pakete dir einfach mal angucken. Da ist ja das wirkliche Paket innen drin und draußen ist immer Papier. Also das heißt, du hast also immer Pappe, das heißt Holz, das heißt Bäume. Und wenn du mal Deutschland mit 2 Milliarden Paketen hochrechnest, jetzt rechne Amazon mal weltweit hoch, ich würde mal sagen, den Schwarzwald holzt Amazon quasi jedes Jahr ab. Also ich so absurd. Also
die Zahlen sind wahrscheinlich jetzt nicht so fundiert, aber
nee, ist nicht der ganze Schwarzwald. Aber ich meine, wenn man es trotzdem mal hochrechnet, allein diese Pakete von Amazon
und dann
der Spritverbrauch von den Autos. Ne,
das ist die praktische Auswirkung dessen, was ich eben erklärt habe, nämlich der Konzernkapitalismus erfindet diese Vorgehensweise und der Konsumkapitalismus zelebriert sie dann. Aber es gibt ja auch eine Zeit, nehmen wir mal das Jahr 2006. Das kennst du ja noch, ne? Wir waren längst erwachsene Menschen in der Blüte unseres Daseins, hatten vielleicht sogar in Deutschland gute Laune, weil der Sommer und die WM und was weiß ich nicht alles. Und damals gab es Amazon in Deutschland mit dieser Zustellungsorgie nicht. Haben wir damals schlecht gelebt? Haben wir damals keine Versorgung gehabt, weil nicht ständig ein Auto auf dem Hof stand, wo Amazon drauf stand oder irgendwie noch neutral war und hat keine Pakete gebracht, sondern wir sind in Läden gegangen und haben selber bestimmen können, was wir brauchen und nicht zu Hause sitzen, immer fetter werdend und dann wieder neueste Klamotten kaufen, weil man wieder mal eine Konfektionsgröße überschritten hat. Ja. Das ist diese Geschichte, die auch so ein bisschen wehtut. Wir alle Erwachsenen, zumindest die Boomer-Generation, kennen eine Welt ganz anders. Und warum wir uns in so eine Welt reintreiben lassen, das verstehe ich nicht.
Ja, aber guck mal, überleg auch mal, was ist denn passiert in der ganzen Zeit? Es ist ja nicht nur, dass das Internet hochkam und alle bestellen alles im Internet und spielen im Internet und lernen nicht mehr lesen und schreiben, sondern du hast ja auch gleichzeitig in den Innenstädten, also ich habe 60 Euro bezahlt in den letzten 2 Wochen, weil ich mit 38 Stundenkilometern in der Innenstadt geblitzt wurde.
Ja.
Wegen 8 Kilometern zu schnell zahle ich 30 Euro. Und du weißt ja selber, ich meine 30, das rollst du mit einem Auto. Da brauchst du gar nicht das Gas anzutippen. Du hast quasi gar keine Chance, 30 zu fahren mit einem normalen Auto. Du bist ruckzuck auf 40 oder 50. So, 60 Euro weg. Das Parken wird teurer gemacht. Dann sagen sie gleichzeitig, die armen Innenstädte, alle bestellen nur noch bei Amazon. Ja, aber die Städte, auf der ganzen Welt, in Vancouver dasselbe auch, machen es einem zuwider und versuchen alles, um autofreie Innenstädte zu erschaffen, ne? Dass es alles viel zu teuer wird. Aber machen wir uns doch nichts vor. Wer fährt denn in die Innenstadt, in Frankfurt, in Mainz, in Köln, in Hamburg, wie auch immer, um da mal einzukaufen? Da fährt doch keiner mit dem Zug. Die fahren mit dem Auto, damit sie da auch Sachen reinschmeißen können, hinter den Kofferraum und so weiter. Und das heißt dann, die gehen eben gar nicht mehr in die Innenstädte. Und deshalb sind ja auch diese ganzen, in Amerika ist ja noch viel schlimmer wie hier, diese ganzen Malls sind ja alle leer und pleite sind kaputt gegangen. Das heißt, man hat diese persönliche Konfrontation mit anderen Leuten, also nicht Konfrontation, aber dass man da irgendwo reingeht und probiert Sachen an und geht ins Schuhgeschäft und so. Das verlernt gerade die junge Generation vollkommen.
Ja.
Und das ist das Ende der Innenstädte. Dann hast du in der Innenstadt eigentlich nur noch Eisdielen und Restaurants, wo Leute hingehen.
Naja, aber auch da ist ja so, auch da hat der Konzernkapitalismus die Existenz von Einzelhandel auch zerstört, weil er gierigst nach Einnahmen die Mietpreise derart nach oben geschraubt hat, dass selbst die großen internationalen Ketten gesagt haben, wir können uns das nicht mehr leisten, es ist nicht profitabel, hier einen Laden aufzumachen. Und wenn man da wieder ganz normale Mieteinnahmen einkehren lassen würde, was ja jetzt schon vom Gedanken her verbietet sich der durchschnittliche Deutsche allein den Gedanken, weil er sagt, nee, das geht ja nicht. Die nehmen ja nicht ihre Preise zurück, die Steinreichs, sondern die wollen ja noch mehr haben. So, und das hat der Konzernkapitalismus in die Köpfe der Menschen erfolgreich installiert, dass er selber, die ärmste Kirchenmaus, denkt wie ein Kapitalist. Und das ist so, das habe ich auch letztens mal einem gesagt, wie kann man den ganzen Tag an Geld denken und dann keins haben? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht.
Ja, nee, aber das ist auch ein, sagen wir mal, ein cleveres Unterfangen.
Total.
Ne, was also im Endeffekt ein Propagandazug war. Guck dir doch mal an die letzten Jahrzehnte Kaufhof und Karstadt und Hertie und sowas. Die sind im Prinzip diese riesen Kaufhäuser alle pleite gegangen.
Hundertfach. Opfer des Kapitalismus.
Genau, ja, aber die Inhaber, weißt du noch, dieser Ami, der Inhaber war und dann jetzt der Benzko aus Österreich und so, die Inhaber von diesen quasi Kaputt-G-Businesses wurden immer reicher.
Ja.
Die haben zig Hunderte von Millionen Bailouts von der Regierung gekriegt, plus Venture-Kapital von diesen ganzen riesigen KKRs dieser Welt und sind immer aus der Scheiße rausgekommen, persönlich mit Hunderten von Millionen von Profit, während die Gebäude und die Angestellten komplett überall weg vom Fenster sind. Ja? So, wo hast du denn noch Kaufhof und Karstadt und so weiter? Die immer wieder gehen die Dinger vollkommen den Bach runter. Ich google hier gerade Karstadt, Region Rhein-Main, 4 Filialen geschlossen im Main-Taunus-Center, Hessen-Center, Mainz und überraschenderweise auch auf der Frankfurter Zeil auch geschlossen. So, und dann hast du riesige Komplexe, die sind leer, die Immobilien sind leer, muss man überlegen, die monatlichen Kosten. Und trotz dieser monatlichen Kosten für leere Gebäude, weil was willst du da so schnell reinbauen, kommen die Leute da raus und die Inhaber werden immer reicher. Das ist eben auch so eine Sache. Hier steht ja nochmal, 2008 wurde die Kaufhaus Waren AG in die Galeria Kaufhof GmbH umgewandelt. 2015 erfolgte der Verkauf durch den Metro-Konzern an die Hudson's Bay Company in Kanada. Ja, die dann, die kenne ich ja aus Kanada. Die sind auch in Kanada eigentlich pleite. Die 2018 wiederum einen Mehrheitsanteil an die Signa Holding verkaufte. Und das ist nämlich dieser Österreicher, der auch mit Colonel Kurz aus Apokalypse Now oder dem österreichischen Kanzler sehr eng zusammen war. Ja, so, aber das ist doch der Hammer. Durch dieses pausenlose Verkaufen haben diese Shareholders immer Kohle gekriegt für ein vollkommen wertloses Unternehmen.
Ja.
Ne, wo du normalerweise sagst, wir sind einfach im Prinzip pleite. Und das ist aber, glaube ich, eines der größten Probleme, was wir jetzt in dieser Krisenzeit, gestern ist ja der Aktienmarkt wieder total kollabiert, also es geht ja nur noch bergunter.
Ruhig.
Ich rede nicht über Aktienmarkt, Rezession generell weltweit, ja auch in den USA trotz der Zinserhöhung geht es munter bergunter. So, und
ich habe gerade, stopp, ich habe die Überschrift, munter bergunter, wunderbare Überschrift für meinen.
Das reimt sich natürlich auch. Ne? So, aber ich glaube einfach, dass wir wieder zurückkommen müssen zu einem, sagen wir mal, richtigen G und V, Gewinn- und Verlustrechnung, was nämlich jeder Kleinunternehmer machen muss, auf Realbasis,
genau.
Das existiert nicht auf der großen Bühne. Ne? Wie kann es sein, das haben wir auch schon mal gesagt, wie kann ein Bezos 200 Milliarden haben, wenn Amazon seit Bestehen nur Verluste macht? Dann ist ja normalerweise eine Firma komplett wertlos, wenn sie nur Verluste macht. Aber nein, nicht in unserer wirklichen Finanztransaktionswelt. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. So, und da denke ich, da müssen wir fast jetzt auch die Rezession und die kommende Rezession, da wird ja jetzt 1, 2, 3 Jahre laufen, müssen wir die Wirtschaft auch zwingen oder die Politiker müssen die Wirtschaft zwingen, mal tatsächlich Bilanzen aufzustellen.
Ja, dafür müssten die Politiker aber von Wirtschaft etwas verstehen.
Ja, oder aber Kontrollettis haben, die
oder
denen sagen, wir verstehen was von Wirtschaft und ihr müsst uns jetzt einfach mal.
Na, die Kontrollettis sind lassen. Ja auf der. Nein. Die Kontrollettis sind auf der Seite des Kapitals. Also die werden da nichts Kontrolletti machen. Ja? Denk bitte an Wirecard und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die du als Unternehmen selber beauftragst in Deutschland. Das wissen die ja alle nicht. Die Deutschen denken ja immer, da gehen dann so Schiedsrichter, so Prüfer dahin und gucken in die Bücher. Nein, das ist auch
klar. Genauso. Wenn du Ernst und Young 100 Millionen zahlst als Wirecard,
dann sagen die, das soll nächstes Jahr auch so sein. Das
ist alles clean.
Müssen die nicht. Also gesetzlich sind sie zu genau was anderem verpflichtet.
Richtig. Aber
sie ist natürlich klar, dass bei so viel Geld gewisse Abhängigkeiten da sind, weil auch die haben eine G&V. Auch Ernst & Young muss nächstes Jahr die gleichen Umsätze machen, plus X.
Ja.
Das ist ja der Sinn des Kapitalismus.
Für
lass uns doch mal in die sonstigen Themen dieser Woche gehen. Denn wir haben ja ich finde unsere Zeiten extrem turbulent. Wir sind ja schon wieder aufgefordert worden, wieder zweimal die Woche zu machen. Liebe Leute, ich habe einen Job jetzt. Ja, ich kann nicht immer, wann ihr gerade mal wieder was von uns hören wollt. Ich freue mich darüber ja sehr, weil ich bin diese Woche nämlich in Köln gewesen, wenn ich das kurz erzählen darf. Und da bin ich angesprochen worden, weil in dieser Fernsehsendung, die Maxdome, wir sind wieder hier, sponsert, wir sind wieder hier, Maxdome. So, wir sponsern eine Fernsehsendung, die bei Tele5, meinem ehemaligen Sender, ausgestrahlt wird, mit Lutz van der Horst aus der Heute-Show bekannt. Ich war sehr überrascht, wie lustig und wie amüsant das war. Das ist ein Film-Rätsel-Sendung, wo mein Freund Oliver Kalkofe und mein Freund Peter Rütten diese Woche zum Abschluss der ersten Staffel zu Gast waren. Da ging es um Sci-Fi und Star Trek versus Star Wars und in einer anderen Sendung um das Generalthema Trash-TV. Und zu diesem Thema, Uwe, wurde auch dein Name genannt in dieser Sendung. Und es wurden die Schläfatzer halt gefragt, warum ein Boll-Film noch nicht da war. Und am Ende dieser Sendung ging ich dann zur Toilette. Und dann sprach mich ein junger Mann an, der so ein ganz, ganz typischer, den ich mir so vorstelle, ein Lehrer aus Bonn, also viel jünger als wir, so um die 40, akademische Ausbildung, der sich dann auch zu mir an den Tisch setzte, der total begeistert war, dass sein großes Idol Uwe Boll so beleidigt wurde, also wurde es nicht beleidigt, aber es wurde gesagt, du hast halt Filme gemacht, die teilweise auch gut sind, aber das reicht nicht zu einem Schläferz. Aus Begründungen, die ich übrigens als Miterfinder von Schläferz durchaus auch teile. Aber er war halt so indigniert, weil er ein Lieblingshörer, ein fester Stammhörer von unserem Podcast ist. Und er dann eben auch sagte, ja, ihr seid so herzerfrischend offen. Ihr sagt Dinge, die ich denke, aber mich nicht traue zu sagen.
Jo.
Und das ist so ein typischer Vertreter der Generation 40 plus, so gut ausgebildet wie noch nie eine Generation war in Deutschland, in Mitteleuropa, auf der ganzen Welt. Und die kriegen ihre Meinungsäußerung versagt oder glauben, dass das so ist. Warum ist denn das so?
Also, dass sie Angst haben, überhaupt noch zu sagen, was sie denken.
Ja.
Oder so. Ja gut, ja. Das ist natürlich auch in Deutschland, ich meine, das hat sich ja verschärft durch die Ukraine-Situation und Corona und so weiter, dass man zu schnell nicht mehr im Mainstream ist und ist dann eben der krasse Außenseiter und kann dann jederzeit Opfer der MeToo-Cancel-Culture, wie auch immer,
Ja, aber ich war das mein Leben lang war ich ein Außenseiter und bin noch nie Opfer von irgendwas geworden.
Nö, aber das hängt ja auch mit dem Persönlichkeitsprofil zusammen. Wenn man in der Lage ist, Druck auch standzuhalten, und ich meine, sowohl du als auch ich sind da ja schon lange im Geschäft, und uns macht es nichts aus, wenn auf einmal mal der Wind gegen uns dreht. Wir müssen nicht everybody's darling sein und wir müssen nicht sozusagen pausenlos Leuten irgendwie allen irgendwie recht machen zu müssen, ist nicht in unserer DNA. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist das einfach so, wo die sich dann eben auch, oder die es einfach dann auf die Zunge beißen und einfach die Sache gar nicht erst eskalieren lassen. Na, die versuchen dann irgendwie mit dem Strom zu schwimmen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe gestern getwittert, ich habe so einen Artikel gelesen vom Verband der deutschen Arthouse-Kinoverleiher, also das heißt, die Kunstfilme ins Kino bringen. Mhm. Und die haben gesagt, ganz traurig, der Geschäftsführer von Salzgeber, ganz traurig, es ist nur noch 40% vom Umsatz von 2019 und es wird auch nicht mehr besser werden. Und fragt dann eben nach Fördergeldern. Ja, und ich habe dann getwittert, erst werden Scheißfilme gefördert, dann werden diese Scheißfilme mit Fördergeldern in Scheißkinos gebracht und dann beschweren sich alle, dass diese Scheißfilme trotzdem keiner sehen will. So, und genau das ist ja die Situation. So, und damit mit so einer Twitter kann man natürlich anecken, ja, aber das ist mir eben egal. Und es gibt eben vielen Leuten, die ist sowas nicht egal. Die fragen sich vorher, was ist denn, wenn sowas einer lesen würde, wenn die Filmförderer, die Sender, die Arthouse-Verleiher denken, der Boll, das dumme Arschloch, haut uns jetzt auch noch einen drauf. So. Aber das mache ich ja als Erziehungseffekt. Hm. Und ich denke, deshalb sollte auch jeder seine Meinung sagen.
Ja.
Egal was, über was, man sollte offen Demokratie und Freiheit leben.
Ja. Aber jetzt, so. Jetzt überleg dir mal, ich bin ja auch ein Anhänger der kreisrunden Meinung, der 360-Grad-Profile. Ich kann ja nicht, weil ich als Linker, der ich mich selber bezeichne, obwohl ich mir eigentlich gar nicht mehr wohlfühle mit diesen ganzen Bezeichnungen, wenn Sarah Wagenknecht auch eine Linke ist. Also es rotiert jetzt gerade, alle möglichen Haltungen werden dargestellt. Friedrich Merz plötzlich will mehr für die Armen ausgeben als die SPD. Das ist alles so, es verrutscht gerade alles so furchtbar. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich auch immer noch, oder nicht immer noch, sondern so viel wie noch nie, so ein Framing-Gedanke da. Wenn ich jetzt zum Beispiel, liebe Leute, jetzt hört genau zu, in der letzten Woche waren sechsstellig Leute auf der Straße wegen dieser Energiekostensteigerung und dieses allgemeinen Protestes heißer Herbst, kalte Füße. Und darüber wird praktisch in den Medien, die sich mit Politik und Gesellschaft beschäftigen, wenig bis gar nicht berichtet. Fridays for Future, die auch sechsstellig auf der Straße waren, kriegen auf jeden Fall jedes Fenster, das sie haben wollen. Und da ist schon eine gewisse grundsätzliche Geisteshaltung der Sympathie und der Vorverurteilung. Also wenn jemand arm ist, kalte Füße hat oder Angst davor hat, arm zu werden durch diese enormen Kostensteigerungen, dann ist er in der rechten Ecke irgendwie, in dieser Motz-Ecke Richtung AfD und Verlierer angesiedelt. Ich nehme mich da nicht aus in der Beurteilung. Und die Fridays for Future sind von vornherein schon mal welche von uns, die sind positiv. Und
genau, vor allen Dingen mit dem Namen Remzma, die ihr ganzes Geld über Zigarettenverkauf und Leute umbringen gemacht haben. Die haben dann natürlich die Zeit und können
auch doch
mit Private Jets durch die Gegend fliegen,
unsachlich,
um zur Demo zu kommen.
Unsachlich. Also die liebe Frau Remzma kann ja nichts dafür, dass ihre Vorfahren Zigaretten hergestellt haben. Und die Zigarettenhersteller sind nicht für die Toten verantwortlich, sondern die rauchen, sind dafür verantwortlich.
Oh, komm auf! Ja. Auf, die machen doch die Leute süchtig, genauso wie die Vapings jetzt, sind ja auch total schädlich.
Ja, aber dafür gibt's einen Staat, der schon vor 50 Jahren, als das wirklich ein Problem war, als die Menschen 2 Schachteln Rothändle geraucht haben, pro Kopf, pro Kind. Ja, da haben die Fehler gemacht und da hat der Staat eben nicht gesagt, wir machen das so teuer, dass es keiner mehr tut. Das ist die Steuerungsfunktion der Gemeinschaft, staatliches Handeln, und das hat da total versagt, weil eben da die Adenauer-Jungs dran waren und die Freiheit der Wirtschaft oberstes Gut war. Darunter leidet die CDU ja bis heute, dass sie als Volkspartei eigentlich immer eine wirtschaftsnahe Partei ist. In Wirklichkeit hat sie aber gar keine Ahnung von Wirtschaft, sondern hat nur so ein Blackhaus, Blockhaus, Blackrock, Aufsichtsratsvorsitzenden, alten Mann, der jetzt auf jungen Mann tut und der immer milder wird, aber aussieht wie, übrigens habe ich festgestellt diese Woche bei Twitter, wie der Thomas,
ne?
sehen gleich aus.
Ja, und ich weiß, ich habe das Twitter gesehen, ich habe mich kaputt gedacht. Da hätte nur noch die Brille gefehlt, dann hättest du die beliebig hin und her schieben können, also ja. Austauschen können sozusagen.
Ja. Und das habe ich ja damals behauptet, bei der Vorgängerin, der alten RTL-Chefin Anke Schäferkrott, dass die Angela Merkel ist. Oder umgekehrt. Weil ich gesagt habe, morgens leitet die RTL und nachmittags Deutschland.
Aber Schäferkrott war da ein bisschen jünger auch.
Ja, der Thomas Rabe ist auch 10 Jahre jünger, 11 Jahre jünger als der Dings, aber du siehst es halt nicht, weil irgendwie, es gibt so eine Klonfabrik, wo diese Haarausfallmänner gezüchtet werden, die sind dann groß und hager und dann laufen auch jeden Morgen Marathon, das sind unglaublich leistungsorientierte und ganz starke Typen und lachen immer, sind immer lustig.
Die haben auch immer, wenn sie entlassen werden, dann lachen sie noch und dann wissen sie, kriegen Abfindung und lachen wieder und dann kriegen sie den nächsten Dings, aber worauf ich hinaus wollte,
was ja.
Eben eben gesagt hast, und jetzt mit den Protesten. Also ich war ja in Bukarest, das muss ich auch kurz erklären.
Ja.
Ich war eingeladen, mich selber zu spielen in dem neuen Film von Radu Jude. Der hat die Berlinale letztes Jahr gewonnen mit einem Film, der hieß, Moment, ich muss mal eben diesen Titel wiederfinden.
Ein Film, den du aber scheiße nennen würdest, oder?
Nö, ich fand ganz witzig, und zwar Bad Luck Banging or Loony
ja.
Porn.
Ja.
Der hat den Berlinale gewonnen, ein überdrehter Film. Ich habe den Regisseur da jetzt kennengelernt und habe also jetzt sein neuer Film, ist so ähnlich wie dieser Film. Und zwar rennt da irgendwie eine Frau den ganzen Tag quasi, er spielt an einem Tag, durch die Gegend von Location zu Location, weil ihr Chef schickt sie rum, als Runner quasi, ne? Bring mir das, bring mir dies, bring mir jenes. Und dann ist sie auch in einem Filmstudio, wo ich einen total bekloppten Monsterfilm drehe. Da hatten sie so ein Plastikmonster aufgestellt, mit so Men in Black Typen. Und sie kommt dann an mein Filmset, weil sie Filmlinsen braucht für einen Werbespot-Dreh für ihren Boss. Und stört mich dann quasi. Und ich habe dann eben so eine Diskutiererei mit ihr. War ganz lustig, der Typ ist voll in Ordnung, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich war ja vor 17 Jahren mit Bloodrain da. 17 Jahre. Und Bukarest, die Innenstadt, wie verwandelt, wunderschön restauriert, neue Hotels, diese ganzen Paläste, selbst Ceausescus Ex-Palast ist aufgemotzt als Museum. Und der Radio meinte dann zu mir, ich so, ey, was ist denn hier passiert, ja? Und keine wilden Hunde mehr, die sind nämlich alle umgebracht worden. In einem Purge haben die mehrere tausend Hunde 2006, kurz nachdem wir quasi da waren, und ich habe ja meine Daisy da gerettet, und der Dan Clark hat einen Hund mitgenommen, die Christana Loken hat einen Hund mitgenommen, wurde ein neuer Bürgermeister gewählt, der war dann hinterher auch sogar der Präsident von Rumänien, total korrupter Drecksack. Der hat mehrere tausend Hunde in einer Nacht erschlagen lassen, mit Baseballsticks und so weiter, von Militär, ganz grausam. Naja, also keine wilden Hunde mehr, kaum noch Slums, alles picobello. Und er sagte eben, als die in die EU gekommen sind, kam das Geld.
Ja.
Ne, und obwohl ich hätte beinahe meinen Reisepass gar nicht mitgenommen, als ich da hingeflogen bin, weil ich gedacht habe, es ist doch EU. Aber dann auf einmal war Passkontrolle auch in Frankfurt schon. Das heißt, man muss immer noch Pässe vorzeigen, wenn man irgendwie nach Bulgarien oder Rumänien will. Und da ist der Loi noch. Die sind also nicht dem EU beigetreten, also dem Euro.
Ja.
Und das ist clever. Weil dadurch können die nicht, was Griechenland ja in den Konkurs getrieben hat und Italien in den Konkurs treibt, ist eben die Bindung zum Euro, verhindert die Geldentwertung.
Ja.
Ne, und früher konnten die immer, wenn sie quasi pleite waren, haben sie einfach eher wie die Türken jetzt ihr Geld entwertet. Und dadurch können sie dann die Schulden einfacher zurückbezahlen.
Ja.
So, und da sind die Rumänen in dem Sinne clever. So, und das zeigt aber eben auch, dieser, sagen wir mal so, in Deutschland entwickelt sich neben der Angst, Rezession, Arbeitslosigkeit, Inflation, hat sich natürlich seit Jahren schon ein totaler Neid entwickelt. Ne? Weil wir natürlich in Deutschland peu à peu sehen, wie bestimmte Dinge auseinanderfallen. Lehrermangel, Schultoiletten versifft, kaputt. Also du hast natürlich in Deutschland ein großes Investitionsproblem. Es wurde Geld ausgegeben für Sachen, die, weiß ich, sind für uns kaum nachvollziehbar, aber so ganz offensichtliche Sachen sind in Deutschland unglaublich vorangeschritten. Dass die Innenstädte, also Sachen verlottern, dass sich keiner mehr drum kümmert, dass, wie gesagt, Digitalisierung hat nicht stattgefunden, 5G-Netze existieren nicht. Und also, dann sagen die Deutschen, wir sind doch diejenigen, die in diesen scheiß EU-Pott mehr reinzahlen.
Ja,
ne? Und
ja.
Die anderen Länder kriegen mehr raus. Und die Ungarn, obwohl sie rechtsradikal geworden sind und uns im Fußball schlagen, kriegen mehr raus. So, und dadurch kommt Neidkultur auf. Die Deutschen sind sauer jetzt. Die sind einfach sauer.
Es ist ein bisschen komplex, aber gar nicht so wahnsinnig. Kompliziert ist es auf jeden Fall nicht. Und zwar haben wir drei Faktoren, die wir da beachten müssen. Nämlich zum einen, was du da in Bukarest gesehen hast, sind EU-Gelder. So, diese EU-Gelder werden verarbeitet von den reichen Rumäniens. Die reichen Rumäniens gründen die Firmen, die das Ganze dann schön machen. und wohnen auch in den Gebäuden, die schön sind, weil sie das Geld haben. Und dieses Geld geht zur Hälfte eben in die Infrastruktur und zur anderen Hälfte in schwarze Kassen. Das ist das Erste, was den Deutschen erzürnt, weil er sagt, wir zahlen ja mehr in die EU, also auch indirekt nach Rumänien, als zu uns. Zweitens hatten wir die deutsche Wende. Vor 30 Jahren, da ist alles in den Osten geflossen und ich komme ja gerade aus Köln und wenn du ein bisschen durch Nordrhein-Westfalen fährst, siehst du dort Ecken, wo du denkst, das ist doch jetzt Bukarest.
Genau.
So, und da dieses Geld kannst du ja, wie man so schön sagt, wie Angela Merkel gesagt hat, die schwäbische Hausfrau nur einmal ausgeben. Und dieses Geld ist halt Jahrzehnte im Osten ausgegeben worden. Unter anderem übrigens auch von Leuten wie mir und dir, die einfach billig Ostimmobilien gekauft haben, weil sie schöne Steuerabschreibungen bekommen haben. Dadurch ist es schöner geworden, aber es gehört natürlich uns, nämlich den Reichen. So, wir dürfen jetzt dann die Mieten nach oben ziehen und uns noch reicher machen und die Armen noch ärmer machen. Das ist unser System des Kapitalismus. Und der ist eben losgelassener als noch vor 40 Jahren, wo noch Steuerungseffekte drin waren. Und die EU, die hat das eben anders dargestellt, weil sie gesagt haben, wir wollen eine gewisse Gleichheit in den Ländern. Und wenn du durch den Osten fährst, ob das Polen ist oder das Tschechien ist, es ist überall gleich. Du staunst, weil du ja mit so einem Framing im Kopf, die sitzen da bettelnd auf der Straße. Nee, aber die haben die Armut nur nicht mehr sichtbar gemacht. Die Armut ist strukturell natürlich vorhanden und die ist auch massenhaft vorhanden. Also es sind Kirchenmäuse, die Rumänen und die Bulgaren, und es gibt ein Oligarchentum genau da, und wir haben ja über die Ukraine auch schon gesprochen, und eben auch bei uns, denn die großen Gelder, die verdient werden, die werden verdient durch die Konzerne. Denn Deutschland hat ja immer argumentiert, diese Peter Altmaier-Denke, Deutschland ist das Land, das am meisten partizipiert von der EU wirtschaftlich, weil wir unsere Absätze dorthin machen. Und in dieser Arbeitskräftezeit war das vielleicht auch ein Argument, aber in Zukunft wird das kein Argument mehr sein, weil wir ja einen Fachkräftemangel haben. Und wenn Vodafone noch weiter Gewinne machen will, dann machen sie entweder künstliche Intelligenz oder sie brauchen trotzdem immer noch Arbeitskräfte, und die Arbeitskräfte gehen zur Neige, weil sie nicht geboren wurden. Auch das immer wieder spielt irgendwie keine Rolle in den Gedanken der Menschen, dass wir ja eine überalterte Bevölkerung haben, die nicht stirbt, und wir keine Kinder gezeugt haben und übrigens die Alten, die nicht sterben, auch keine mehr zeugen werden, und die Jungen, die nicht geboren wurden, müssen ja unglaublich ranschaffen pro Frau 4 Kinder, um wieder auf Stand zu kommen, das uns wirtschaftlich tragfähig hält.
Und ja, weil so, sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast. Weißt du, wenn wir, natürlich werden wir überaltern, aber die Sache ist ja die, was wollen wir denn? 8 Kinder jeder und die Erdbevölkerung explodiert immer weiter und die, ne, und der Carbon Footprint wird immer größer. Ich bin der Meinung, wir müssen einfach damit leben, wir müssen länger arbeiten und wir müssen mit weniger auskommen, mit weniger Menschen.
So ist es.
Und mit weniger Produktion, mit weniger Armut. Und so ist es auch, wie der Altmaier übrigens gesagt hat, sollte man den Leuten immer noch mal klar machen. Natürlich hat Deutschland in den EU-Pott Cash viel mehr eingezahlt wie alle anderen. Ja. Aber wir haben es auch wieder zurückgekriegt durch offene Grenzen. Genau. Und durch, weißt du, in dem Hotel, wo ich in Bukarest war, ThyssenKrupp Aufzug etc. So, und wir haben natürlich dadurch die deutsche Industrie enormst gestärkt. Ne, also dass eben Produkte überall hin verkloppt worden sind. Und davon haben dann, im Übrigen gehe ich mal davon aus, dass in Rumänien nur Bukarest aufgebaut wurde. Weil als als ich in dieses Filmstudio Media Pro, was jetzt mittlerweile Bufta heißt, also wo das ist irgendwie, das war verlottert, verfallen, vollkommen am Arsch und in einem katastrophalen Zustand. Und das Catering da war noch genau die Scheiße wie vor 17 Jahren.
Seitdem stehen geblieben.
Wurst und Cabbage, ja, also Wurst und Kohl, das war wirklich scheiße. Und zu trinken gab es auch nichts. Also ich habe mich in dem Sinne belustigt, weil das war wahrscheinlich auch noch dieselbe Catering-Firma wie damals bei Blood Rain. Und es war katastrophal. Während natürlich jetzt in Bukarest, da war auch damals das Essen katastrophal, und da hat es überall wirklich wilde Hunde rumlaufen, Nutten und Penner. So war das vor 17 Jahren. So, wirklich, du musst in die Straße hochgehen, da kamen tonnenweise Frauen, hier Sutschbulla heißt Schwanzlutschen. So, ganz brutal, das war Rumänien, das war bei mir so in Erinnerung. So, und jetzt ist alles schön sauber und wie gesagt, da sind tolle Restaurants, da kann man auch wirklich, man fliegt ja nur 2 Stunden, fast für ein verlängertes Wochenende mal nach Bukarest fliegen. Wunderschöne alte Museen überall. So.
Ist das Kutschbulla oder Köttbulla?
Sutschbulla. Sutschbulla. So. Und wo ich mich auch noch dran erinnert habe, war Linus die Barock. Das sagt die Aufnahmeleiterin immer, das heißt bitte Ruhe. So, ja, bitte Ruhe, damit du dann drehen kannst. So, aber übrigens noch ein Wort zum Radu. Hat bei Costa Gavras angefangen als Regieassistent. Cool. Der hat also sehr viel und der arbeitet unglaublich schnell. Ich habe immer gedacht, ich drehe am schnellsten, aber der Drehtag mit mir war nur 5-6 Stunden lang, da war Feierabend. Und der hat da 2-3 Takes gemacht mit 2 Kameras und so weiter. Also der hat relativ wenig Footage gedreht. Ich drehe doch bedeutend mehr Footage, wenn ich irgendwie einen Dialog habe, weißt du, dann die Zweier, die Dreier-Einstellung, die Totale. Und es ging Rookie. Zucki Popucki, wir haben in Englisch gedreht. Also war mir sehr sympathisch, kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, er wird als Regisseur eine Riesenkarriere machen. Aber da wollte ich dir noch eine Geschichte zu erzählen. So, jetzt hat er diesen goldenen Bär gewonnen. Und was war dann? ARD, ZDF, Arte, alle wollten mit ihm zusammenarbeiten. Die deutschen Filmförderer. Verstehst du so? Ist ja klar. Ne? Dann kriechen, sind sie ihm in den Arsch gekrochen. Dann hat er sein nächstes Drehbuch vorgelegt, was er ja jetzt gerade dreht. Und dann ging's los. Ja, aber da müssen sie das noch ändern und das noch ändern und dies und jenes. Dann wurde er als genialer Regisseur, der den Goldenen Bär gewonnen hat, versucht auf ZDF Soko Leipzig runter zu, also die haben den dann versucht zu zensieren und haben gesagt, wir würden das Drehbuch hier machen, aber das muss raus, weil das sehr Profanity ist. Also du siehst ja auch am Titel, der hat keine Probleme, so Skandalfilme irgendwo auch ein bisschen zu machen. Und die haben ihn dann für sein neues Projekt so an die Kandare genommen und das hat er abgelehnt. Der hat ja mit denen jetzt nicht, und das finde ich klasse, ja, der hat denen gesagt, dann fickt euch doch selber. Ich meine, die Idee wäre doch, du gewinnst den Goldenen Bären in Berlin und dann kriegst du carte blanche mal für einen Film. Da wird einfach gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, wir geben dem irgendwie Geld. Dass er dann einfach in irgendeiner Art und Weise, scoren darf. Ne?
Aber das
ist sehen alles wir nicht passiert, sondern stattdessen, weißt du, wer diesen Film co-produziert? Der einzige Grund, warum es diesen Film gibt, die Franzosen.
Konstantin.
Also. Nee, die Franzosen. Konstantin. Konstantin ist doch so ein angepasster Dreckshaufen. Ja. Mit nur angepasstem Mitläufer Produkt.
Also ich distanziere mich von diesen Äußerungen. Ich mag die beteiligten Personen alle sehr. Ich bin aber auch natürlich korrumpiert dadurch, dass ich sie kenne. Und du kannst das ja so finden, aber du bleibst natürlich auf diesem Außenseiterposten für immer einbetoniert, wenn du so über die Menschen sprichst. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur noch was sagen.
Ja, ist mir mittlerweile egal, weil die letzten 2,5 Jahre, die ich in Deutschland bin, habe ich genug Sachen angeboten, die alle hochwertig sind. Und wenn man dann eben trotzdem weiter nur angepöbelt wird, dann beziehungsweise freundlich abserviert wird.
Ich wollte gerade sagen, also das mit dem Pöbeln, das
ist nicht pöbeln, ja du, aber es ist ja du. Indirekt eine totale Ablehnung. Und ja. Das ist sozusagen dann bei mir erwächst dann eben der Kampfgeist. Ja?
Und den dann, die nicht kennen.
Den die nicht kennen und ich werde eben, wie wir ja auch schon mal gesagt haben, wieder international tätig sein.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel diese Nacht eine E-Mail gekriegt von Shia LaBeouf. Und der sagt, der hätte meine, kann ich dem nachher mal schicken. Der hat die Doku über mich gesehen. Der hatte mich mal getroffen in Berlin bei der Berlinale. Da habe ich mal mit dem gefrühstückt. Und der hat die Doku über mich gesehen und hat dann angefangen, die ganzen Boll-Filme zu gucken. Und meinte, fand er interessant und so weiter. Und ich bin ja dabei.
War er nüchtern, ist die Frage.
Ja, der ist ja jetzt katholisch geworden. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Der hat jetzt so einen Priester gespielt in so einem Film. Und dann ist er von Judentum auf katholisch umgeschwenkt. Ist auch verheiratet. Der hat ja nur wirklich, sagen wir mal, einen Skandal nach dem anderen am Arsch gehabt. Aber ist natürlich ein weltbekannter Top-Schauspieler, der Oliver Berben nicht kennt, verstehst du? So, und das ist jetzt einfach mal so eine Situation, wo man dann einfach merkt, auch ich bin ja doch weltweit irgendwie bekannt, aber werde in Deutschland nicht gut geheißen. Ne? Das ist leider, denke ich, ein typische, genau das, was das jetzt gezeigt hat, auch mit diesem Radu, ist einfach eine Faktenlage, dass in Deutschland Mittelmaß hoch gejubelt wird.
Ja.
Mittelmaß, was sich nirgendswohin verkauft, außer in Deutschland, an diese Fernsehsender, wo mittelmäßige Bankkaufmänner TV-Redakteure werden, die dann im Endeffekt mittelmäßige Scheiße sozusagen als das ist das, was wir machen wollen, weil ihre Frauen mit einem 8000 Euro Elektrobike mit dem dicken Bollerwagen davor ihre bescheuerten Kinder zur Montessori-Schule fahren wollen. So, das ist Deutschland. Ja, und ich sage nur, die können mich wirklich am Arsch lecken mittlerweile. Ich hab's jetzt.
Das werden die nicht tun.
Nö, machen sie auch nicht, aber ich wollte ihnen das nur sagen, dass ich bin eben nicht derjenige, der sich irgendwie 2,5 Jahre so eine Scheiße anhört und dann nicht die Konsequenzen draus zieht. Also ich werde jetzt wieder aggressiver.
Oh gegen nein.
Deutschland und Produzenten und
oh
Filmförderer
nein.
schießen.
Oh nein.
Du kannst dich schon drauf verlassen.
Ich bin doch jetzt ein hoch geliebtes Organ dieser Gesellschaft mit meiner neuen Tätigkeit.
Das ändert sich doch auch gar nicht.
Du befleckst mich doch mit deiner Beschimpferei. Aber mir ist das sehr, sehr recht, ja. Weil an diesem Wochenende geht die Documenta 15 vorbei. Wie ist denn deine Einschätzung zur Documenta 15?
Ja, ich meine, ich hätte von der Documenta ja gar nichts mitgekriegt, wenn nicht dieser Riesenskandal da gewesen wäre, ganz am Anfang.
Ne, mit den und das ist aber ein typisches Zeichen, das muss man kurz den Hörern erklären. Es hat ein indonesisches Kunstkollektiv, dessen Einschätzungen zum Thema Kunst diametral gegen alles, was hier in Deutschland als Kunst vom Kunstbetrieb bezeichnet wird, übernommen wurde, gekapert wurde. Und so war in diesen Hunderten von Installationen und Kurationen waren eben auch 2-3 Beispiele dabei, die vollständig misslungen sind. So zum Beispiel eine Videoinstallation mit PLO-Filmen aus den 70ern, die mich unglaublich interessieren würden. Und ich könnte mich in Arsch beißen, dass ich da nicht hingefahren bin. Kurzum, viele, die an Kunst interessiert sind, waren begeistert von dieser Documenta. Übrig blieb aber in der Berichterstattung der meistens öffentlich-rechtlichen Antisemitismus.
Genau. Und das war so offensichtlich, aber das war ja so offensichtlich, dass man einfach diese Kunstdinger gar nicht hätte aufhängen müssen von Anfang an. Dann wäre der Skandal ausgeblieben, aber vielleicht auch das.
Aber dann hätte niemand über die Documenta 15 beredet. Aber es ist natürlich, überleg dir mal, du bist Künstler, du stellst da aus, ist vielleicht der Höhepunkt deines Lebens, du bist glücklich wie Bolle. Viele sind es ebenso, die Kunstinteressierten und die Passanten, die da hingehen. Und dann wird nur über 3 misslungene Machwerke gesprochen und über deine Kunst wird gar nicht geredet. Und das tut mir schon weh, wenn ich nur drüber rede. Und das ist aber sehr, sehr, das ist sehr typisch deutsch, dass wir es nicht hinkriegen, uns mal zu erheben über Dinge, die ja permanent besprochen werden, aber eben nicht nur besprochen werden. Und wir eben auch mal eine Medienbreite hinbekommen, dass wir andere Themen mal nach vorne an die Sonne holen, die sonst nie Tageslicht sehen. Und das ist eine Riesenchance gewesen bei der Documenta 15, von allen Beteiligten wirklich richtig versaut worden. Und da muss man wirklich auch die Kunstleute wie Claudia Roth zum Beispiel, die muss sich da hinstellen und sagen, liebe Freunde des Antisemitismus, ihr habt hier keine Chance, wir nehmen das weg, aber lasst uns bitte über Kunst reden und nicht sich zurückziehen und Angst haben davor, dass man gedisst wird über dieses eine Thema. Das hat nichts miteinander zu tun, das muss man nebeneinander stellen. Aber schon das macht einen so angreifbar, weil jetzt schon wieder viele denken, man soll vergessen, man soll die Vergangenheit, die deutsche Schuld und bla. Nee, nein, überhaupt nicht. Aber die hat nichts damit zu tun, dass 3 von 300 fehlen, 3 von 300 fehlbare Kunst herstellen, die man dann ja auch sofort beseitigen kann und sich nicht umgekehrt des Vorwurfs aussetzt, man würde zensieren. Nee, man darf es gar nicht erst reinlassen, da muss man eben auch mal genau drauf schauen.
Genau, aber das haben sie nämlich nicht gemacht und das ist wieder genau, typisch,
das ist aber,
dass sie das für zigtausende von Euro hierhin transportieren, aufhängen und dann, wenn der erste Besucher kommt und sagt, wieso hast du da irgendwie ein Hakenkreuz drauf und irgendwie Arbeit macht frei, dann fangen sie sich auf einmal an, damit auseinanderzusetzen und vorher haben sie blind nämlich auf ihre Berater vertraut, die gesagt haben, das ist ganz coole Kunst da aus Indonesien oder was auch immer, das fliegen wir jetzt mal für die Documenta ein, inklusive 20 Künstler. So, und dann haben sie eben diese das dann erst gemerkt. Ja. Übrigens habe ich diese Woche, um mal zu unserem Lieblingsthema Ukraine zu kommen,
war das nicht mal Corona? Das ist abgelöst. Ne?
Ukraine ist das kommt erst in Corona mal in 6 Wochen wieder. Dann nee. Warte mal auf die Zahlen im Winter. Ich habe tatsächlich bei Sarah Wagenknecht bei YouTube gepostet, dass über ihr letztes Video, wie sie wieder so traurig war, dass der Krieg weitergeht und dass wir es uns nicht leisten können, bla bla bla. Habe ich gepostet, 90%, was sie sagen, ist richtig, aber sie ignorieren vollkommen, dass ja Putin überhaupt gar keine Offerte macht, irgendetwas zu setteln. Die tut immer noch so, als ob der Putin Gas durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 leiten würde, wenn wir diese Sanktionen aufheben. Und das ist natürlich vollkommen hanebüchen. Also sie sozusagen argumentiert immer noch, die hat dann auf die Baerbock draufgehauen und hat gesagt, wo Baerbock gesagt hat, unsere Waffen retten Menschenleben. Das ist natürlich tatsächlich eine Scheißaussage von der Baerbock gewesen, weil sie töten Russen und retten Ukrainer. Aber gut, das ist auch, da hat Wagenknecht natürlich bei vielen Sachen immer noch recht, aber der Hauptpunkt, den sie vollkommen den Zug verpasst hat, ist eben, es gibt keine, und das sehe ich mittlerweile eben genauso wie du, es gibt ja keine Verhandlungen beidseitig. Und man kann ja natürlich, die Russen machen jetzt ihr Referendum und man sieht ja, was gerade passiert.
Scheinreferendum.
Die rennen jetzt darum von Haustür zu Haustür mit der Kalaschnikow in der Hand und sagen, sind sie auch dafür, dass wir jetzt hier Russen werden? Und alle sagen ja selbstverständlich. So, dann kommt das Ergebnis, 80% sagen, wir wollen Russland sein. Jetzt zieht nächste Woche der Trump da eine Grenze. Der Trump, für mich ist Putin und Trump ungefähr dasselbe Gesocks. So, die ziehen da sozusagen eine fiktive Grenze, sagen dann, diese Gebiete sind Russland. Und dann ist klar, was passiert, ne? Putin sagt, es ist ein Angriffskrieg der Ukrainer gegen Russland jetzt. So, und ich meine, Krieg ist immer ein Angriffskrieg. So, und dann ist jede Attacke der Ukrainer, ihr Gebiet wieder zu gewinnen, ist dann in seiner sozusagen in seinem Playbook ist dann ein Angriff auf Russland. Deshalb die Generalmobilmachung. Und das ist natürlich alles so eine verlogene Scheiße von Putin, dass man eigentlich nur noch tot umfallen kann. Und es gibt anscheinend niemanden, immer noch nicht. Es gibt die Demonstrationen jetzt, weil jetzt in Moskau und St. Petersburg die Leute werden sauer. Jetzt sollen ihre Kinder oder sie selber auf einmal zur Armee wieder. Also die Begeisterung in Russland hält sich sehr stark in Grenzen für Putin, aber noch sitzt er im Sattel. Genau. Also ich meine, diese Situation jetzt ist eigentlich der perfekte Setup, dass das Blatt in Russland sich gegen den Putin wendet.
Wie vorhergesagt, von wem?
gut, aber wir sind da ja noch nicht. Ich wäre ja froh, wenn ich Unrecht habe. Und wenn wir hier in eine Situation kommen, wo Putin intern in Russland umgebracht, abgelöst wird.
Nur aber es ist ja so ein bisschen ein Drehbuch, wie du es schreiben würdest. Ne? Und jetzt geht halt die große Apokalypse, der große Showdown geht runter. Und gerade jetzt müsste man dann eben mit schweren Waffen, mit Leopard 2 und so weiter und so weiter. Ja, ich kann nichts dafür, dass russische Soldaten sterben, Frau Wagenknecht. Ich habe das auch nicht gewollt. Es wird auch wahrscheinlich so sein und ich gehe da auch nicht kalten Herzens drüber hinweg. Aber wir müssen da reden oder feststellen, dass das alles von einem einzigen Mann und seiner Kamarilla ausgeht und sonst gar nichts. Und das müssen wir zurückschlagen und das muss dann äußerst hart und äußerst nachhaltig bestraft werden.
So. Ja, aber die Sache ist ja...
Humanismus und internationales Recht, um was anderes geht es nicht. Es geht nicht um die kalten Füße irgendwelcher armen Leute.
Nein, aber guck mal, guck dir den Medvedev an oder diese ganzen anderen Typen. Die sind ja, es gibt ja jetzt 2 Möglichkeiten oder 3 Möglichkeiten. Putin bleibt, wo er ist, alles läuft weiter. Der Krieg zieht sich 2-3 Jahre wie Kaugummi hin und her. So, das ist Variante A, die vielleicht sogar am realistischsten ist. So, Variante B ist, er wird ersetzt durch noch schlimmere. Also hör dir den Medvedev an, da kannst du direkt mal die Atombomben ready to go machen. Ja, also von der Rhetorik, zumindest von der Rhetorik. Ja,
lass so. Draufgeschissen auf richtig. Die Rhetorik.
Oder er wird ersetzt durch Leute, die dann ultimativ quasi die gesamte Regime so ändern, Nawalny-mäßig sozusagen, wir ziehen alle Truppen ab, wir wollen auch Mitglied der EU werden, wir haben ein riesen Happy End, alles ist super. So, das wäre natürlich die beste Variante. Ob die passiert, wissen wir nicht. Ne? Nur er hat eben jetzt auch schon wieder mit Atomraketen gedroht, da haben schon die Inder und die Chinesen, all seine guten Freunde, gesagt, Freund, übertreibe es nicht. Also die becken ihn ja eigentlich gar nicht. Trotzdem sind sie mit ihm, mit dem Iran zusammen, wo ja auch die Türken jetzt eintreten, ist ja auch der Hammer, in diese andere quasi Alternative zur EU oder Alternative zu den Vereinten Nationen gegangen. Also ein Handels- und Wandelszentrum, wo auch die Türken gerne mit dabei sein wollen.
Ja. So, ja. Und die sind doch, was wollen die denn handeln? Die sind alle im Arsch. Ja. Das sind die größten Krüppel, gehen zusammen und wollen so tun, als wären sie die alles besitzen. Das wird doch alles nix.
Oder China und Indien.
Was ist denn mit China? China, ja gut, aber hört mal auf. Jetzt nehmt mal endlich dieses Argument entgegen, dass in 20 Jahren von diesem Regime nichts mehr übrig ist. Die haben ein riesiges soziales Problem. Das kriegen die mit diktatorischen Maßnahmen nicht in den Griff. China ist am Arsch. Die kriegen das nicht hin. Es sind 300 Millionen Reiche und 1000 Millionen Arme. Und die werden ein Problem sein. Sie haben keine Altersversorgung. Sie haben ein Altersproblem. Die haben die Ein-Kind-Gesellschaft. Ja. Und Indien hat zerplatzt an Menschen. Die sind jetzt schon größer als China nächstes Jahr. Ja, die haben trotzdem ihre ganze Prosperität basiert nur auf niedrigsten Kernziffern. Wenn die da immer Verdopplungen von irgendwelchen Daten haben, dann ja nur, weil die Daten so niedrig sind. Wir sind sicherlich eine Saturationsgesellschaft und wir sind die schlimmsten von allen. Wir sind auch fast für nichts Vorbild. Aber bitte nicht sagen, dass jetzt Brasilianer, Südafrikaner, Russen, Türken, Inder und Chinesen zusammen eine Weltmacht abbilden. Nee. Audi kann vielleicht in Indien keine Autos mehr verkaufen.
Maybe. Ja, VW, ich meine.
Aber das, also nenne ich doch, das nenne ich die, doch
die,
das.
Ja, Fakt ist, Europa und Amerika und China brauchen sich selber. So, Lieferketten etc. etc. Das kann man nicht voneinander trennen. Fakt ist auch, dass China das am meisten wirtschaftlich wachsende
Land ist. Das kann man voneinander trennen.
Kein Land ist vom Bruttosozialprodukt mehr gewachsen wie China in den letzten 20 Jahren. Ja. So, während wir stagnieren. So.
Du schaust, um die Zukunft zu beschreiben, in die Vergangenheit, und das geht halt nicht.
Natürlich, das geht doch nur so. Du kannst doch, wie kriegst du denn Informationen über ein Land? Du hast gerade all die negativen Elemente von Indien und China genannt. Man könnte auch all die positiven Elemente nennen. Eben enormes Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum, erstmal. Ja, so. Aber Militärwachstum, China ist zur Riesenmilitärmacht geworden in den letzten 5-6 Jahren und zur großen Bedrohung für den Planeten. Da muss man auch mal ganz klar sehen.
Ja? Maß so. Und Mitte fehlt da. Da fehlt Maß und Mitte.
Ja, aber du denkst immer, du glaubst, dass die Länder sich von selber positiv reinigen oder verändern. Aber das passiert ja in der Geschichte oft nicht. Oft enden Sachen im Chaos und Gewalt. Historisch gesehen. So. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir quasi in einem Wirtschaftskrieg sind, plus in einem wirklichen Krieg. Übrigens, Rumänien kriegt nach wie vor das ganze Gas aus Russland ohne Probleme. Da wurde nie eine Millisekunde gesagt, wir müssen die Pipeline warten und jetzt fließt leider kein Gas mehr. Es ist also auch nochmal ein klares Zeichen, dass wir hier in Deutschland ganz spezifisch von Putin angegriffen werden. Ne? So. Und nur, wir haben eben durch eine Eskalation, schauen wir jetzt in eine sehr, sehr unsichere Wintersaison. Wir wissen nicht, was passiert im Militärbereich. Die werden sicherlich erstmal im Winter auch viele Sachen nicht mehr machen können. Ne? Die werden da festfrieren quasi, beide Seiten. Und es wird dann nicht mehr so viel passieren. Aber ich wollte dazu jetzt nochmal das positive Element, was man ja nutzen könnte, wenn man verhandeln wollte. Es ist doch wohl so, dass Putin anscheinend zufrieden ist mit dem, was er jetzt hat. Sonst würde er das ja nicht, doch, kann er ja gar nicht anders. Guck mal, wenn er jetzt sagt, der Referendum ist abgeschlossen, hier ist jetzt die Grenze, dann heißt es doch auch, Hiermit ist der Krieg für uns beendet. Sonst könnte er sein Narrativ nicht weiter verfolgen. Wenn er jetzt sagen würde, wir greifen trotzdem Kiew an, dann könnte er doch die ganze Argumentation von ihm, könnte er doch nicht so machen. Also ich nehme an, nach dem Referendum wird er sagen, das bis zur Krim gehört jetzt Russland und ist russisch und für ihn wird diese Grenze jetzt verteidigt und mehr nicht.
Ja.
So, aber das wäre doch positiv. Das wäre doch erstmal ein positiver Impuls.
Nein, Uwe, wirklich, manchmal glaube ich, dass ganze Felder deines Hirns lahmlegen. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass in einem völkerrechtswidrigen Krieg, der Hunderttausende von Menschenleben gekostet hat, dass dort gewonnene Territorien völkerrechtswidrig gewonnen sind und dass die dann jetzt zu Russland gehören und das positiv ist. Die Ukraine wird doch sagen, das kriegen wir jetzt zurück und das kriegen wir nur mit aggressiver Kriegsführung, indem wir es zurückholen, was uns gehört. Das ist unser Land und du hast hier nichts verloren und da du nicht von selber gehst, müssen wir dich raustreiben. Also geht der Krieg unvermindert weiter. Was ist denn daran positiv?
Nein, positiv ist erstmal, dass man den Putin quasi rhetorisch festgelegt hat, er hat jetzt keinen Grund mehr, noch weitere Territorien einzunehmen. Weil das Referendum
zieht sich wie ein Kaugummi durch die Argumentation dieser Art von Menschen, ja, die jedes Mal, wenn irgendwas noch Schwachsinnigeres stattfindet, sagt, jetzt hat er sich doch festgelegt. Habt ihr denn nicht begriffen, dass dem alles scheißegal ist? Dass diese Argumentation baut er für sich selber, weil er Menschen wie euch damit erreicht. Das ist egal. Der wird keine Atomwaffe schmeißen, sonst hätte er es doch längst getan. Der braucht nicht diese innere Logik. Der hat das doch alles längst festgelegt für sich. Der sieht, dass er seinen Arsch aus der Schlinge kriegt oder seinen Hals, ja, Arsch vielleicht auch, und der ist am Ende und versucht sein Ende herauszuzögern. Was anderes ist da nicht. Er weiß vielleicht nicht mal, dass das nicht Russland ist und er weiß, dass die Menschen dort nicht zu ihm gehören wollen, weil sie doch lieber in die Freiheit gehen. Es kann Russen geben im Donetsk-Becken, die in Russland sein wollen. Dann können sie ja nach Russland ziehen. Das ganze Ding ist ein riesengroßer Haufen Scheiße. Da muss man nicht argumentativ drauf eingehen, sondern er wird enden als jemand, der großes, großes Unglück über Menschen ohne jeden Sinn und Verstand gebracht hat. Nur weil er in dieser alten Sowjetunion geistig geblieben ist. Die wird nie wieder zurückkommen und jetzt hat er seinem angeblich so geliebten Land den schlechtesten Dienst, den man überhaupt nur hätte liefern können, geliefert. Und leider ist das nicht durch Gespräche zu ändern, sondern nur durch militärische Gewalt.
Ja, aber das Risiko bleibt bestehen, dass er eben doch auf den Knopf drückt.
Dann ist es vorbei.
Wir wachen irgendwann auf morgens und Kiew ist weg. Und dann wird er sagen, ja gut, weißt du noch, ganz am Anfang vor 2 Jahren oder wann das anfing oder vor über einem Jahr, wo alle gesagt haben, wir hätten Putin mehr wörtlich nehmen müssen. Jetzt hat er gesagt, er wird das als Angriff auf Russland sehen. Ja, und das ist das, was ich zusammenfasse. So. Und natürlich werden die Leute werden ja jetzt schon eingezogen, die werden dann ausgebildet, dann werden dann noch mehr Soldaten sein. Und dann, wie gesagt, man hat auch ohne Atomkrieg jahrelanges Geballer da. Es sei denn, und da hoffe ich ja auch drauf, Putin ist auf einmal weg und alles ändert sich über Nacht. Ne? Übrigens, genau, weißt du, wo ich heute um 17 Uhr bin?
Nee.
Live per Zoom beim Moskau Genrefilmfestival. Und zwar hatten die mich schon vor über einem Jahr eingeladen, aber aufgrund der neuesten Entwicklung habe ich natürlich gesagt, ich kann schlecht nach Moskau kommen. Da werde ich Interview geben und Q&A mit den Zuschauern beim Moskau Genre Film Festival. Und interessant war, dass der Präsident von dem Festival und so weiter mir auch schon rüber geschrieben hat, er hofft auch, dass Putin bald weg ist. Und das ist natürlich mal ein positives Zeichen. Weil es ein doppelt positives Zeichen. Ja. Weil die Russen selber haben gar keine Angst mehr, sowas zu sagen. Und das, finde ich, ist immer schon ein gutes Zeichen, dass vielleicht auch in Moskau selber die Ordnungskräfte schon eben nicht mehr jeden verhaften können. Ne? Also ich denke auch, durch die Generalmobilmachung ist die Chance enorm gestiegen, dass Putin abgelöst wird oder sogar zurücktreten muss sehr schnell, weil die Leute machen es nicht mit. Die werden nicht durch noch einen Winter gehen und haben da 100.000 von Soldaten. Die haben ja auch alle Kontakt zu ihrer Familie. Ja. Und so weiter. Und also die Russen sind es leid. Und die sehen eben auch nicht mehr. Also ich glaube, diese Propaganda wird langsam aber sicher pulverisiert durch mehr und mehr Horrorszenarien, die dann zurückkommen über Berichte, auch von der Presse. Und wenn jetzt die Presse mutiger wird und die Leute mutiger werden, dann kann es eben wirklich sein, dass dem Putin auf einmal rucki-zucki der Support fehlt. Und dass dann gesagt wird, das war der größte Fehler, den wir je gemacht haben. Und einen Fehler muss man wirklich korrigieren. Und zwar korrigieren im Hinblick auf, dieser Krieg muss beendet werden. Komplett. Ja. So, darauf hoffe ich auch. Das wäre natürlich toll, wenn das so passieren würde, dass man intern die Sache löst. Aber ich fand dann interessant mit dem Moskau-Typ, dass der eben auch auf WhatsApp mit mir chatten kann und so weiter. Also es ist nicht mehr so, dass das jetzt alles abgekapselt ist und alle, die in Moskau sitzen oder sonst irgendwo, haben keine Informationen mehr, sind Opfer der Propaganda, sondern mehr und mehr schiebt sich's in die andere Richtung.
Aber dann poste das doch heute mal bei Twitter für deine vielen, vielen Fans, wo du zu sehen bist. Ich würde mich dann auch einschalten.
Das geht nicht. Das ist
warum nicht?
Ich habe ja nur einen Zoom-Link, den klicke ich an und bin dann auf der Leinwand in so einem Kino. Aber ich kann ihn ja zum Beispiel bitten, ob man das aufzeichnen kann und online stellen kann hinterher auf YouTube oder was. Und dann sende ich den Link rum.
Ne? Ich habe nämlich diese Woche auch ein Interview bei YouTube gegeben. Und das wird, glaube ich, an diesem Wochenende veröffentlicht.
Von wem?
Da ging es auch um uns. Von Benjamin. Benjamin. Ja, Blümchen. Der hat mich Benjamin Blümchen hat mich interviewt und ich habe Töre gemacht, so wie du jetzt gleich. Wir haben über ganz viele Themen überhaupt nicht gesprochen heute, weil wir wieder so viel labern und trotzdem irgendwie nie was besprechen. Das ist auch ganz seltsam.
Was haben wir denn noch auf der Liste? Wir müssen natürlich noch kurz über Deutschland-Ungarn sprechen.
Wir haben Giorgia Meloni, wird morgen faschistische Ministerpräsidentin von Italien. Dann haben wir über Asyl von der Teilmobilmachung, also dürfen Kriegsdienstverweigerer Asyl bekommen in Deutschland. Dann haben wir über Deutschland-Ungarn nicht gesprochen, die gestern verloren haben. Ich habe ja geübt für Katar, indem ich es nicht geschaut habe. Und es ist mir ganz gut bekommen. Ich habe keine Sekunde dran gedacht. Dann über den absolute Posse der deutschen Nationalmannschaft, die so typische Handschrift von Mittelmaß trägt, nämlich die Kapitänsbinde, die sie tragen wollen, ist nicht in den Regenbogenfarben, die sie ja schon mal hatten, sondern in ähnlichen Farben wie die Regenbogenfarben. Und dann,
weil es um Ungarn ging oder was?
Nee, in Katar wollen sie die tragen.
Also, okay.
Und da steht dann drauf One Love. Das ist dann so der Protest nach deutscher dafür halten. Hörerpost haben wir gemacht.
Fridays for Future haben wir.
Jetzt hören, lass mich doch mal ausreden.
Ja, wir über Fußball doch kurz sprechen. Also gut, dann dreht er es aus. So.
Also ehrlich.
Ja gut.
So, Scheinreferenten haben wir gehabt. Hörerpost habe ich vorgelesen. Roger Federer muss hier mal gelobt werden.
Hat verloren sein letztes Spiel.
Der hat seine Karriere beendet. Die größte Tenniskarriere ever.
Eigentlich ja.
Muss man einfach sagen.
Unscheinbar. Hat wohl mit Nadal Doppel gespielt oder was und verloren.
Ein bescheidener, großartiger, der den Sport in eine neue Dimension gehoben hat, muss man ganz einfach sagen. Ich war ja bisher immer Fraktion Pete Sampras, aber jetzt ist Roger Federer ist einfach der größte Tennisspieler aller Zeiten. Und die größte Scheiße aller Zeiten heißt Formel 1. Die haben jetzt verkündet, dass ab nächstes Jahr nochmal 3 Rennen dazukommen. Das heißt, den Knall so gar nicht gehört.
Ja, und Audi einfach will da auch eine Formel 1 jetzt, ne?
Und oder? Porsche hat aber irgendwie zurückziehen müssen aus irgendwelchen Gründen. Auf jeden Fall, ehrlich, wenn irgendwas total, total falsch läuft in dieser Welt, dann Formel 1. Aber was man dabei auch sehen kann, wir haben ja jetzt gegen Ungarn 0-1 verloren. Wir werden bei der WM zum dritten Mal bei einem großen Turnier nacheinander keine Rolle spielen. Die deutschen DAX-Firmen haben im letzten Jahr an Dividende 27 Milliarden ausgespült an Fremdaktionäre aus dem Ausland, also nicht EU-Aktionäre. Das heißt, Die sogenannten deutschen Firmen, die gehören überhaupt nicht mehr nach Deutschland. Das heißt, wir sind, Beispiel Formel 1, es gibt auch im nächsten Jahr kein einziges Formel 1 Rennen mehr in Deutschland. Das heißt, das sind schon
Hockenheim
so.
Und Nürburgring ist weg, oder was?
Nichts, dieses Jahr auch schon.
Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich
meine, genau. Wir kriegen ja nichts mehr mit. So. Und man könnte, das sind die Vorboten des Abgehängtseins. Wir leben noch in unserer fetten Blase, aber die wird immer weiter ausgesaugt und die wird durch nichts mehr addiert. Ich weiß, ich bin wieder dystopisch, aber wir müssen einfach mal ein bisschen realistisch und plausibel sein. So, und jetzt bist du, Hansi Flick und seine Kapitänsbinde, 0-1 in einem, wie ich gelesen habe, uninspirierten Kick.
Ja, ich habe eine halbe Stunde gesehen, das hat mir gereicht, also die zweite Halbzeit bis zum Schluss. Und das war so etwas von ungefährlicher Scheiße. Also wirklich, das ist genau, wie ich in meinem Buch da auch geschrieben habe. Leider passt sich jetzt auch Hansi Flick dem Level an des deutschen Spiels. Und ich habe letzte Woche, weiß noch, wo ich gesagt habe, der Raum hat zwei so gravierende Fehler gemacht dagegen Gladbach. Und der spielt dann eben die ganze Zeit einer der Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft. Aber das ist eben das Problem. Wenn mittelmäßige Spieler wie der Raum, die nicht unter die Startelf in irgendeinem englischen Topclub jemals kommen werden, ja, also und dann auch der Gündogan ist eben auch über sein Zenit weit hinaus. Es wurde wieder rumgekickt wie zu besten Löw-Zeiten. Vollkommen harmloses Hin- und Hergeschiebe. Dann der Kimmich, der versucht, den Spielmacher zu spielen, aber eben, kann wie wir auch gesagt haben, weder Matthäus ist noch Effenberg noch sonst irgendeiner, der mal ein Spiel aufziehen konnte. Das ist verheerend. Wir haben eine Gurkentruppe.
1900.
Das doch nicht. Es
1900. Nicht. Wir sind auch einfach nicht dran und danach kommt auch nichts mehr.
Wir haben 1900. Keinen Kopfball gekriegt. Komm, der Timo Werner bringt doch schon in Leipzig nichts und spielt jetzt in der Nationalmannschaft durch. Wo war der Havertz bei dem Spiel? Nirgendwo zu sehen. Wobei der auch, sobald er in der Nationalmannschaft spielt, auch nichts bringt. Aber es war wirklich schockierend. Das ist scheiße, was da abläuft.
Wir sind zufällig gegen Ungarn 1954 Weltmeister geworden. Dann hat es 20 Jahre gedauert, bis wir wieder Weltmeister geworden sind. Danach 1974 sind wir wann Weltmeister geworden? 16 Jahre später, 1990. Und dann erst 24 Jahre später. Das heißt, 2014, jetzt 8 Jahre später zu erwarten, dass wir irgendwas holen, ist rein mathematisch, rein in dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung, erst in 10 Jahren möglich. Aber in 10 Jahren sind die nicht geboren wurden, Nationalspieler. Und dann sage ich endgültig Nachtmattes. Ich glaube auch hier, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir zweite Liga sind, international.
Ja, Ungarn, wie kann denn Ungarn besser sein wie wir? In Ungarn spielen Leute, die spielen in Deutschland im Mittelmaß irgendwo mit. Ja?
Ja,
so, und trotzdem sind sie besser. Das heißt, es macht doch auch was, die Zusammengehörigkeitsgefühl, Motivation, Training etc. Also irgendwie kriegen andere Länder oft die Mannschaften besser auf den Punkt motiviert. Aber in einer Sache hast du vollkommen recht. Ich sehe aber dieselben Zerrüttungserscheinungen auch in Spanien, Italien, bei diesen Top, Frankreich, diesen Top-Mannschaften. Die haben dasselbe, die haben aber individuell stärkere Spieler wie wir. Die haben einfach in Frankreich und Spanien bessere Fußballer, sodass die nicht ganz so tief sinken dann. Ja, aber ich denke auch für Katar, wir werden vielleicht da sehr viele Überraschungen erleben. Vielleicht wird auch mal so was wie Ungarn, die haben auch die Engländer weggeschrubbt, Weltmeister. Kann ja auch mal sein. Ne? Also es muss ja nicht immer nur dieselben 4-5 Mannschaften Weltmeister am Schluss werden. Vielleicht ist auch diesmal aus Lateinamerika nochmal eine Mannschaft dran nach zig und zig Jahren. Wann hat denn Argentinien und Brasilien zuletzt Weltmeisterschaften geholt? Also 30 Jahre, ja, 25.
94, Brasilien.
Ja, kann sein. Ne?
Also Argentinien 98 oder war es Frankreich? Man weiß es gar nicht.
Wann war Argentinien? Argentinien war zuletzt Weltmeister mit Maradona.
Ne? Das war 86, da war ich bei der Bundeswehr.
So, die zweimal haben die Weltmeister geholt. 78 und 86.
Mit Mario Kempes.
Genau.
Mario Kempes.
Ja, und dann hatten sie WM-Rekordtorschütze Gabriel
Batista. Mit Cesar Luis Minotti auf der Bank.
So.
Cesar Luis Minotti hat 40 Zigaretten pro Spiel geraucht. Ja.
Ja, so, das war Argentinien. Also 86, du musst überlegen, 96, 2006, über 30 Jahre. Ja.
Kopfrechnung aller Uwe.
Ja, jetzt war Brasilien, ich zähle noch einzeln ab. So, und Brasilien war 2002 zuletzt und 1994.
Ja.
So, aber 2002 ist eben auch 20 Jahre her.
Vielleicht die kommen aber auch alle nicht mehr wieder. Nein, die kommen nicht mehr wieder. Nein. Sind ganz andere, kommen jetzt nach oben. Ich weiß, die kennen die ganz anderen nicht. Ich tippe auf England, ehrlich gesagt, dieses Jahr.
Ja, 4-0 gegen Ungarn verloren. Aber gut, aber England hat gegen Deutschland nicht schlecht gespielt. England hat mal den Biss vielleicht, jetzt mit dem neuen König. Weißt du, so. So, und jetzt haben wir eigentlich fast alle Gespräche durch. Nächste Woche können wir dann den Italienern gratulieren zum Ausstieg aus der EU und zum Friedensabkommen, individuelles Friedensabkommen mit Putin.
Das und zwar dann zwischen Sarah Wagenknecht und Wladimir Putin. Und das wird alles in einem großen Gangbang gefeiert. Da wird die gesamte, auch dein geliebter Zwerg aus dem Kreml, Medvedev, der wird auch daran teilnehmen. Und es wird alles wunderbares Friedensfest. Der Herr Ernst von der Linken wird dann da sein und vielleicht auch der Herr Precht. Der Herr Precht wird da sitzen und immer wieder hineinrufen. Das ist schön. Das ist schön. Oh, ist das schön. So wird es sein. Huh?
Das kann nicht wahr sein. Was redest du? Übrigens noch ganz am Schluss ein Hieb gegen deinen Freund, deine Arbeitgeber Splendid. Und zwar, pass auf, mein Film Blood Rain 1, ja, da ist die Lizenz jetzt abgelaufen und anscheinend haben die nicht verlängert, weil mich hat unser Kollege vom Palatin angerufen, dass jetzt der Herr Ivert sein Spezi Blood Rain nochmal neu rausbringen will. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr geschockt. Weil ich dachte, Splendid bleibt doch dabei, weil es ist doch im Interesse von Splendid, dass meine Filme dann auch nicht nur bei Maxdome laufen, aber das wird ja auch so weiter passieren, aber dass man eben zum Beispiel nochmal eine schöne Box rausbringt, eine Bollbox, eine Retrospektive von mir, dass man nochmal neue, gerade Blood Rain 1, Uncut, ist sehr, sehr beliebt. Mhm. Ne, der ist ja so noch nie im Fernsehen gelaufen, weil der zu brutal war. Der war ja auf dem Index. Ja, so. Und das sind immer so Sachen, die immer noch gerade im DVD- und Blu-ray-Bereich immer noch ganz gut gehen. Nein, das dazu, ich wollte es nur sagen, ich hätte es besser gefunden.
Ich werde die Kollegen
anschreiben. Ich sage dir, Scheife, ist ja noch zu spät. Die wissen ja, wen sie anrufen müssen. Ja, und dann, es wäre doch viel besser, man macht mit Splendid selber nochmal eine schöne Blu-ray. Ich glaube zum Beispiel, dass für Blood Rain 1 gar keine Blu-ray existiert. Ja, und da sollte man sich doch mal Gedanken machen, ob man da nicht ein bisschen Umsatz mitmachen kann.
Schreibt uns doch, liebe Ball-Fans da draußen, warum wir unbedingt bei Splendid das gesamte Lebenswerk lizenzieren sollten, inklusive sämtlicher Kunstschätze in Blechdosen für Blu-ray und Output-Material und noch nie veröffentlicht Material. Ja, ich stelle übrigens fest, unsere wöchentlichen Podcasts werden immer länger.
Ja, weil wir nur einen machen pro Woche. Aber wir hatten ja so viele Terminschwierigkeiten in den letzten Wochen, dass es diese Idee zweimal im Woche wird einfach nicht klappen. Und deshalb bleiben wir bei einmal die Woche und lieber länger, weil das einfach dann schaffen wir es irgendwie.
Ne, wer es bis hierhin geschafft hat, der schreibt mir bitte auch unter kai@blablasberg.de folgendes Wort auf.
Mhm. Was denn?
Bullshit.
Gut. Also, dann sage ich jetzt, oder haben wir noch was?
Nee, ich mache mir gerade Gedanken darüber, was die gewinnen, die mir Bullshit schreiben als Wort.
Nix, du hast keine Fleischpakete mehr, du kannst nichts mehr
verschicken. Aber wir können doch zum Beispiel
einen kostenlosen Film.
Ein genau, Film das machen
for,
wir.
For free bei Maxdome.
Der Gewinner dieses kleinen Preisrätsels, der also bis hierhin gehört hat und dieses Wort schreibt, bekommt ein Konto bei Maxdome. mit 100 Euro. 100 Euro.
100 Euro ist ja verrückt geworden, Jack. Ich habe kein Geld, ey. 50 Euro.
Kannst du, nein, 100 Euro. Okay. 100 Euro aus von mir. Ich gebe das in bar an meinen Programmer, der dann das anlegt in dem System. Denn der jetzt eine Stunde und 19 Minuten zugehört hat, der hat das verdient.
Genau. Und ich hoffe, Sarah Wagenknecht, ich lade hiermit Sarah Wagenknecht ein zu Boll Blasberg.
Ja, das ohne ich, Blasberg.
Nein, das wäre geil, mit dir zu diskutieren. Das, absolut, weil da kann man mal schön dagegen halten. Man kann,
ach, die hat doch eher einen eigenen Channel, die will da auch unter sich bleiben.
Die nein, warum den denn? Arsch, klar, die hören natürlich viel mehr Leute als uns. Aber es ist auch für Sarah Wagenknecht, wäre es mal interessant, mit uns zu diskutieren.
Dann die Leute, die von unserer Hörerschaft, die ja so klein auch nicht ist, Sarah Wagenknecht gut kennen, sagt einen schönen Gruß. Sie kriegt hier ordentlich den Arsch versohlt. Das wird sie alleine schon mal reizen. Ja. Und gleichzeitig, sie soll sich auch mal was trauen. Ja?
Genau. Nicht immer nur in ihrer eigenen selber Blase. Da sitzen. Hier ist Wagenknechts Wochenschau. Ich will Maischberger ablösen. Sondern mehr jetzt auch mal mit uns Tabula Rasa ganz konkret diskutieren. Ich fände es super, weil da könnte ich sie eben genauso, wie ich heute auch gesagt habe, man kann sie dann schon für bestimmte Sachen mal beim Wort nehmen und einfach sagen, guck mal, wie denkst du dir das denn jetzt? Du denkst, der Putin macht die Pipeline wieder auf, wenn wir die Sanktionen lösen und macht Frieden. Das ist ja Hanebüsch. Ihre Argumentation mittlerweile lahmt und ich denke, unsere Hörer werden ja auch mitbekommen haben, dass ich meine Meinung anpasse. Ja, natürlich. Ich meine, deine Meinung ist ja auch, du hast dich weniger anpassen müssen. Im Moment läuft es eher so, wie du wolltest. Ja, und ich will Frieden. Ich will, dass die Ukraine die Ukraine bleibt. Und ich will, dass der Putin abgelöst wird. Und ich will, dass die Russen verlieren, ohne den Dritten Weltkrieg auszulösen. So, das will ich. Und ich will, dass sich danach die Situation normalisiert und dass wir wieder Gas aus Russland kaufen können, weil das ist für uns die beste Alternative für die Umstellung unserer gesamten Wirtschaft. Wir brauchen dieses Gas. Es ist besser wie Fracking-Gas aus Amerika, aber wir können dieses Gas nur wieder nehmen, wenn es einen kompletten Regierungsumsturz und das Ende des Krieges gegeben hat. Das ist vollkommen klar. So, und ich denke, dass es auch wichtig wäre für so eine Sarah Wagenknecht, sich der Realität zu stellen und dann auch nicht einfach stur an vollkommen idiotischen Theorien dran zu bleiben. Ne? Wenn ich jetzt hier sagen würde...
Nein, nicht mehr. Wir sind doch jetzt am Ende längst. Wir können doch nicht unendlich weiterreden. Meine Frau da unten wartet mit Weißwurst seit anderthalb Stunden. Ja,
das wer ist die will längste denn Weißwurst um 10.45 Uhr essen? Ey?
Ich. Also das ist, glaube ich, ohne es recherchiert zu haben, die längste Folge, die wir je produziert haben. Das ist die Folge 124. Sie heißt Munter bergrunter. So viel habe ich schon festgelegt. Und schreibt uns kräftig, also warum wir weitermachen sollen, warum wir die... Jetzt meine Frau steht übrigens jetzt gerade in der Tür. Wenn ich
das, schnauze sofort, dass sie jetzt hier sofort... Ich muss auch mit dem Hund gehen. Also bring das jetzt zu Ende.
Sie hat, das muss ich noch kennen, meine Frau ist ja sehr groß von Wuchs und füllt also so...
Hör mal, wie groß ist sie jetzt? Jetzt sag mal, 2 Meter, 1,90,
1,88. Die ist genauso groß wie... Ja.
Basketball-Nationalspielerin, Handball-Nationalspielerin.
Absolut, absolut. Und auch eine wunderschöne Frau. Und übrigens, ach, das kann man ja noch sagen, morgen vor 16 Jahren... Obwohl sie so jung ist, habe ich sie morgen vor 16 Jahren kennengelernt. Auf dem Oktoberfest in München, als ich da noch hinging. Gott sei Dank ging ich da noch hin. Mit der heutigen Haltung könnte ich ja gar keine Frauen mehr kennenlernen. Muss ich auch nicht, habe ja eine.
Also, ja, ist auf dem Kinderspielplatz kennen.
Und die steht
vor 16.
Fuck you.
Die Pädophilen aller Welt.
Nein, nein, sie war 22.
Okay, gut, das geht ja schon.
Ja.
Also bist du nicht Christoph Metzelder.
Ich war ja auch nicht 18.
Also, komm, jetzt gucken wir nochmal zu Ende. Also hier, tschüss.